Frage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.
Herzlich willkommen zu Tage wie diese. Ich grüße heute Andreas Dresen.
Hallo, guten Tag.
Hallo. Ja, Andreas, du bist ja ein vielschaffender Regisseur. Viele, viele Filme. Ich habe gelesen, der neue Film, über den wir sprechen, ist ein 28. Langfilm.
Oh, das, ich zähle das ehrlich gesagt nicht. Das kommt mir sehr viel vor, aber ja, vielleicht, möglicherweise. Ich selber führe da jetzt nicht so Buch drüber.
Ja, ja, also ich habe das gerade eben nochmal in der Vorbereitung, das ist ja toll. Ja, also ich glaube, viele Leute kennen dich. Ich glaube, jeder hat schon mal ein paar Filme von dir gesehen. Du bist ja auch, du stehst ja auch für besondere Filme. Du bist jetzt nicht der klassische Mainstream, sondern du hast immer Filme mit einem Hintersinn, mit einem politischen, gesellschaftlichen Ansatz. Und so auch dein neuer Film In Liebe, eure Hilde. Willst du uns ein bisschen erzählen, worum es geht, oder sonst erzähle ich alles?
Also ich kann es gerne versuchen. In Liebe, eure Hilde erzählt über das Leben einer Frau, die im Osten, im ehemaligen Osten, schon namentlich bekannt gewesen ist, würde ich sagen, und im Westen eher unbekannt. Hilde Koppi war Widerstandskämpferin in der sogenannten Roten Kapelle und hat dort an verschiedensten Aktionen teilgenommen. Sie ist eigentlich nicht der klassische Typus einer Widerstandskämpferin, sage ich mal. Kämpferin klingt bei ihr sowieso sehr seltsam, weil sie eigentlich eher ein stiller, schüchterner Mensch gewesen ist und sich selber wahrscheinlich auch nie als Heldin bezeichnet hätte. Sie hat mit Hans Koppi, mit dem sie verheiratet gewesen ist, zusammen an verschiedenen Aktionen teilgenommen, ist dann im Herbst 1942 verhaftet worden, gemeinsam mit ganz vielen anderen Mitgliedern dieser Gruppe. Und sie hat dann im Gefängnis ihr Baby bekommen, Hans Koppi Junior, und ist dann sehr tragisch im Sommer am 5. August 1943 von den Nazis hingerichtet worden. Und wir erzählen ihre Geschichte, eigentlich die Geschichte eines Sommers der Liebe mit Hans, wo sie die beiden sehr glücklich waren, und und dann natürlich auch die Zeit im Gefängnis, wo sie sehr fürsorglich mit ihrem Baby ist und daran auch wächst und dann auch Verantwortung für andere Mitgefangene übernimmt. Also es ist eine sehr rührende, sehr menschliche Figur mit einem großen Herzen.
Ja, ich weiß gar nicht, wo ich einsetzen soll. Du erzählst den Film auch immer wieder mit Rückblenden. Also immer wieder, du brichst sozusagen auch das Grauen des Gefängnisaufenthaltes mit dem drohenden Todesurteil, wie du schon gesagt hast, auch immer wieder mit Rückblicke in diesen Sommer der Liebe an den See. Ich fand jetzt, gehen wir mal zum Beispiel ins Gefängnis. Du hast ja da, also hast da so eine besondere Art gefunden, das in so einer Stille darzustellen, die aber sozusagen in ihrer Eindringlichkeit auch besonders, die Grausamkeit besonders zeigt, ohne sie zu inszenieren, also ohne sie, sagen wir mal, inszenatorisch so hervorzuheben.
Also wir haben versucht, die ohnehin sehr emotionale Geschichte, die aus sehr auffühlenden Momenten besteht, nicht noch emotional zu pushen, sag ich mal, dass man, dass man dem Zuschauer jetzt noch sozusagen eine große Gefühlswelt suggeriert, sondern das kommt eigentlich von innen heraus, aus dieser Figur. Der Film hat so gut wie keine Filmmusik. Es gibt wenig Großaufnahmen. Es ist sehr ruhig erzählt und folgt vor allen Dingen Hilde und damit unsere Hauptdarstellerin Liv Lisa Fries. Also wir haben versucht, so einen sehr reduzierten, sehr schlichten Film zu machen, was natürlich mit dieser Figur zu tun hat, an der wir uns orientieren.
Ja, also es sind ja oft dann so diese Kleinigkeiten, an denen man sich erinnert. Also man stellt sich ja Gefängnis immer schrecklich vor, Gefängnis zur Nazizeit ohnehin. Sie gebiert in Haft auch noch den gemeinsamen Sohn. Und da gibt es auch sehr viele Widerstände, und sie ist halt eine wahnsinnig liebevolle Mutter, und da gibt es Figuren, die sie unterstützen. Also das fand ich auch irgendwie ganz schön, dass man in dieser Härte und in dieser Kälte dieser Nazi-Maschinerie auch Menschen findet, die sie unterstützen. Aber trotzdem natürlich kann man sich vorstellen, wie schrecklich und wie schlimm das ist. Also dieses eine Zusammentreffen der beiden in Haft, als sie so, ich weiß nicht, wie man das nennt, dass sie sich da kurz einmal treffen. Das kennt man ja auch aus dem modernen Strafvollzug. Also das geriet einem ja wirklich so richtig unter die Haut, weil das so, man sich quasi vorstellen kann, unter was für einer emotionalen Spannung die stehen.
Ja, also das war diese Begegnung ist verbürgt. Also nach der Verhaftung der beiden, also von Hilde und Hans, haben sie sich nur einmal tatsächlich wiedergesehen nach der Geburt des Kindes. Das war im Dezember 1942. Also Hans Koppi, der Vater, hat sein Kind tatsächlich nur eine Stunde lang überhaupt gesehen und mal in den Armen halten können. Und er selber wurde dann gut zwei Wochen später hingerichtet von den Nazis. Hilde hat ja noch bis zum Sommer dann das Kind stillen dürfen, ehe sie dann selber durch das Fallbeil hingerichtet worden ist. Mhm. Und das ist natürlich alles unvorstellbar aus heutiger Perspektive. Ja, das waren sehr viele Situationen, die wir da im Film erzählt haben, wo es uns tatsächlich sehr schwer gefallen ist, uns das vorzustellen. Wie geht man damit um, wenn man so etwas erlebt? Also das sprengt manchmal tatsächlich die Grenzen dessen, was man noch so imaginieren kann. Ja, und da sind auch nicht nur vor der Kamera, sondern auch dahinter durchaus viele Tränen geflossen. Ja, also es war nicht ganz einfach, weil man ja auch immer weiß, dass das ist eben nicht nur ein Drehbuch, sondern das ist tatsächlich eine Realität. Das hat stattgefunden, ja.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, denn das ist auch beim Sehen fühlt man das ja auch und man fühlt auch die Intensität. Diesen Film, hast du den bewusst zu diesem Zeitpunkt gemacht oder bist du schon länger an der Geschichte am Entwickeln oder hast du es schon eine Zeit lang irgendwie auf deiner Liste oder ist das jetzt auch ein Statement zur jetzigen Zeit, wo es, sagen wir mal, einen wieder starken nationalistischer und rechter Kräfte gibt?
Also das ist es zwangsläufig, weil der Film kommt jetzt in dieser Zeit natürlich raus und die Menschen, die ihn jetzt hoffentlich sehen, werden diese Gedanken im Kopf haben. Tatsächlich ist es aber so, dass man einen Kinofilm ja über viel längere Zeitläufe konzipiert. Wir haben mit der Arbeit an dem Film schon vor knapp 5 Jahren begonnen. Und es ist natürlich auch so, dass ein Kinofilm über die Tagesaktualität hinaus funktionieren muss. Ja, er muss auch in 10 oder in 20 Jahren noch eine Nachricht für seine Zuschauer haben und auch in anderen Regionen dieser Welt funktionieren. Deswegen haben wir die Geschichte natürlich schon größer gedacht. Letztendlich trifft sie nun natürlich auf einen Zeitgeist und du hast es ja angesprochen. Wir haben diese politische Situation und der Film beschäftigt sich nun mal mit Menschen, die in sehr schwierigen Zeiten sehr tapfere Entscheidungen getroffen haben. Ja, und wir haben uns natürlich auch immer gewünscht, dass man ein bisschen in die Schuhe der Menschen schlüpft, die in dem Film da zu sehen sind. Ja, also weil es natürlich manchmal nur ein kleiner Schritt ist hin zum Verrat. Ja, also es gibt ja in dem Film auch die andere Seite, die Menschen, die für das Regime arbeiten, die Gefängniswärter, ein Gefängnispfarrer, ein Richter, die Vernehmer. Ja, also und auch da haben wir uns bemüht, sie menschlich zu zeigen. Es ist ja sehr einfach, sich von einem prügelnden SA-Mann zu distanzieren, der da rumschreit. Ja. Ja, also, aber es heißt ja nicht, dass alle Menschen so waren. Ich glaube, eher im Alltag hat sich das ganz anders angeschaut. Und ich glaube, so eine Diktatur wie die Nazi-Diktatur, die steht in der Breite natürlich auch an den herumbrüllenden Verbrechern. Aber in der großen Zahl steht sie vor allen Dingen auf der schweigenden Masse, auf den Schultern der Menschen, die vielleicht aus welchen Gründen auch immer zu ängstlich sind, ihre Stimme zu erheben, etwas dagegen zu sagen und dann einfach so mitschwimmen. Die Opportunisten tragen die Diktaturen und jeder möge sich selber befragen, wenn er in seinem Alltag unterwegs ist, wo denn dieser alltägliche kleine Opportunismus anfängt. Da muss man ja nicht in die große Politik gucken. Ja. Schon die Meinungsäußerung gegenüber dem eigenen Chef kann ja durchaus von Opportunismus getragen sein, wenn man dann darüber nachdenkt, ob man vielleicht Nachteile hat, wenn man dieses oder jenes jetzt sagt. Ja, also, und so stellt sich das im Politischen halt auch dar. Und insofern bietet der Film hoffentlich ein paar Möglichkeiten, sich selber abzugleichen mit der eigenen inneren Haltung. Und das ist, wie du zu Recht gesagt hast, in diesen Zeiten natürlich sehr relevant. Ja,
ja, das finde ich auch. Und auch nochmal zurück, was du gesagt hast, diese Menschen, die handelnden Menschen, hast du auch doch bewusst nicht wie so ein böses Abziehbild dargestellt. Du nennst die Vernehmer. Da ist mir zum Beispiel eine Szene auch in Erinnerung geblieben, der eine Vernehmer, der versucht es ja auf so eine ganz, naja, das kann auch eine Strategie sein, ne, dass er versucht, so auf eine Art mit ihr so kumpelig zu sein und ihr das zu entlocken, die Information. Aber dann kommt so einer, der so ein bisschen raubeiniger ist, und da gibt es jetzt keine Gewaltszene, der wirft einmal einen Schlüsselbund nach ihm. Und aber so, wie sie sich erschreckt über diesen kleinen Gewaltausbruch, diesen kleinen Bruch aus der Realität, da erschrickt man halt selber mit und will sich gar nicht vorstellen, wie so eine Szene ablief, wie zum Beispiel für ihren Mann, wo er halt wirklich gefoltert wurde. Da merkt man halt schon, wie ausgeliefert so ein Menschlein in so einem fiesen Situation wie einem Verhör oder einem Gefängnis oder so ist, ne? Wie viel Macht da über Menschen ausgeübt wird und so weiter.
Genau, also wir wollten dafür natürlich ein Gefühl geben, und der Film spart natürlich auch besonders gegen Ende hin auch die Grausamkeit dieses Regimes ja keineswegs aus, ganz im Gegenteil. Ja, also trotzdem beginnt es manchmal im Kleinen. Es beginnt mit dem Werfen eines Schlüsselbundes und auch ein Richter, der in unserem Fall jetzt ein Todesurteil spricht und das mit einem freundlichen Tonfall tut, das macht es keineswegs besser. Ja, also es ist trotzdem grausam. So. Ja. Und wie gesagt, der Schritt hin zur Anpassung und manchmal zum Verrat, der ist eben nur ein ganz kleiner. Und das finde ich die entscheidende Frage, sich da selbst zu betrachten. Das Kino hat ja zum Glück die Möglichkeit, dass wir in einem geschützten Raum in andere Zeiten, in schwierige Verhältnisse reinreisen können. Wir können mit der Titanic untergehen und trotzdem trockene Füße behalten, sag ich mal. Mhm. Aber wir können uns vorstellen, wo wir da gewesen wären. Hätten wir mit der Bordkapelle da auf dem Oberdeck gestanden und wären mit untergegangen, oder hätten uns vielleicht noch ein fremdes Kind gegriffen, um uns in ein Rettungsboot zu schleichen. Ja, also das sind ja so die Fragen, die man im Kino in einem geschützten Umfeld sich selber stellen kann. Und deswegen sind historische Filme natürlich auch von daher interessant, weil sie zugespitzte Verhältnisse zeigen. Und uns ging es auch keineswegs darum, irgendwie so eine Art Nazi-Museum zu errichten, sondern junge Leute in widersprüchlichen Situationen zu zeigen.
Ja. Mm, ja, das stimmt. Das ist schön, dass du sagst, Nazi-Museum. Das hat man ja auch tatsächlich oft. Deswegen, du bleibst auch sozusagen in den Farben, also ganz naturalistisch, und hast da nicht diesen klassischen, das klassische Sepia drüber gelegt, was ja man oft in diesen Filmen so andekoriert. Genau, du hast auch über die anderen Figuren gesprochen, und du hast gesagt, der Richter fällt das Urteil im Grunde mit einer Heiterkeit. Da muss man ja immer an Hannah Arendt denken, an die Banalität des Bösen, ne? Das ist irgendwie letztendlich da das, was viele in der Verteidigung nachher gesagt haben: Ich war nur ein Rädchen im Getriebe, ich musste meinen Job machen, sonst wäre ich selber dran gewesen, ich war nur in einer Kette von Empfängern. Das sehen wir, glaube ich, nicht so, und du hast zu Recht auch gesagt, man soll seinen moralischen Kompass schärfen. Aber das zeigt der Film natürlich auch. Das sind halt nicht immer nur diese, die sind halt nicht als Teufel inszeniert, sondern als ganz normale Menschen.
Ja, das war uns, wie gesagt, sehr wichtig. Mhm. Und sich auf den Befehlsnotstand sozusagen zu berufen, ist natürlich nachvollziehbar, sag ich mal, klar. Mhm. Wenn man als Soldat desertiert, wird man unter Umständen erschossen. Ja, also es ist alles mit einem hohen Risiko behaftet. Und das integre Verhalten von Hilde und ihren Freunden, das verschweigt der Film ja nicht, das haben sie letztendlich mit ihrem Leben bezahlt. Ja, also und nicht jeder ist so tapfer. Ja, also, und trotzdem fängt Solidarität oder Mitgefühl eben auch möglicherweise gar nicht an so großen Punkten des Lebens an, sondern unter Umständen an ganz kleinen. Ja, also man sieht ja im Film zum Beispiel auch die Mutter von Hilde, die ist ja eine einfache Frau, Hilde und ihre Mutter kommen aus dem Proletariat, das waren keine reichen Leute. Aber sie geben eben einer jüdischen Frau, der ehemaligen Schwiegermutter von Hilde, geben sie von dem wenigen, was sie haben, noch ganz viel mit, damit sie irgendwie in ihrem Versteck was zu essen hat. Ja, also das sind so die kleinen Momente, sag ich mal. Vielleicht reicht es nicht bei einem selber zur großen widerständischen Geste, aber auch die kleine kann einen großen Wert haben. Ja,
ja. Ja. Nochmal zu anderen Figuren, die mir auch so in Erinnerung geblieben sind, beispielsweise der Arzt, der auch, sagen wir mal, im Krankenhaus dann Entscheidungen für sie trifft, dass sie das Kind nicht weggenommen wird, sondern dass sie es länger stillen darf und dann sich da auch gegen Widerstände durchsetzt. Oder zum Beispiel die Gefängniswärterin, die natürlich auch eine große kleine Rolle hat oder eine kleine große. Ist das auch eine historische Figur oder habt ihr Aufzeichnungen darüber gehabt oder habt ihr, ja, du nickst schon.
Ja, also das ist Anneliese Kühn, die Wärterin, die da im Film dargestellt wird, von der tollen Lisa Wagner, finde ich, die mit ganz wenigen Worten und ganz wenigen Gesten da eine Figur in ihrer Entwicklung zeigt. Anneliese Kühn ist eine historisch belegte Figur. Allerdings die historisch belegte Anneliese Kühn war sehr, sehr hilfreich für die Gefangenen. Die hat Kassiba raus und rein geschmuggelt Dinge ins Gefängnis gebracht für die gefangenen Frauen. Mhm. Also die war, ich würde fast sagen, eine Art Engel. Ja, und hat ganz viel geleistet. Leila hat in ihrem Drehbuch, Leila Stieler, die Autorin, hat für diese Figur, die im Film zu sehen ist, zwei Wärterfiguren zusammengelegt. Die historische Anneliese Kühn, die man tendenziell eher gegen Ende des Filmes sieht. Und zu Anfang ist es eine andere Wärterin, die eine ziemlich strenge Wärterin war, die auch schon in der Weimarer Republik im Gefängnis war und die von den Gefangenen gefürchtet worden ist. Und Leila hat aus diesen beiden Figuren eine Art Entwicklungsfigur gemacht. Die Anneliese Kühn, die es historisch gab, die entsteht quasi in dieser etwas rigideren Wärterin. Sie ist einfach sehr beeindruckt von dem, wie Hilde Verantwortung übernimmt für ihr Kind, später auch für Mitgefangene und solidarisiert sich dann doch mehr und mehr. Zu Anfang beruft sie sich immer wieder auf ihre Vorschriften und dann öffnet sie sich. Und das fanden wir halt sehr spannend, weil man auch die Möglichkeit sieht, wie auch ein Mensch sich aus einem vorgegebenen Korsett, aus einem vorgegebenen Muster befreit nach und nach und dann selber am Ende doch bereit ist, etwas zu tun.
Ja, und ich finde es umso erstaunlicher, weil ja ganz oft in diesen Apparaten oder in der Diktatur oder in anderen Apparaten, in denen Macht nicht kontrolliert ist, Menschen, die Macht ausüben dürfen, ohne dass ihnen ein Schaden oder eine Repressalie droht, das ja manchmal tun. Da gab es ja nach dem Krieg auch diese Experimente, in so einem Versuchsaufbau. Das eine waren Ärzte und ein anderer Mann sollte jemand anderem Elektrostöße zufügen. Und da haben so manche doch auch Leute gequält, wenn der Arzt, also die Autorität, nur gesagt hat, machen Sie ruhig weiter, ist kein Problem, Sie kriegen keinen Ärger, das soll so sein. Und man hat sich ja nach dem Zweiten Weltkrieg ja auch die Frage gestellt, wieso, sagen wir mal, normale Deutsche so Bestien werden konnten. Und ich glaube, es ist immer dieses Problem, wenn zu viel Macht auch über Menschen herrscht und man es ungesühnt sozusagen so einen Sadismus ausüben kann, den aber nicht jeder hat natürlich. Und diese Figur, die du nennst, hat ja trotz ihrer Machtfülle unglaublich viel getan und viel Liebe. Und da muss ich direkt fragen, sie nimmt ja am Ende das Kind. Das ist auch real? Das ist eine verbriefte, reale Situation?
Ja, also das Kind tatsächlich, Hilde hat ja auch sie sagt dann ja, sagen Sie der Schwiegermutter, sie soll die Regentonne abdecken, dass sie da nicht reinfallen kann. Das sind verbriefte Dinge. Und tatsächlich ist das Kind nicht wie viele andere Kinder, die im Gefängnis geboren worden sind in dieser Zeit. Viele andere Kinder sind im Heim gelandet. Der kleine Hans Koppi Junior zum Glück nicht. Er wurde an die Mutter von Hilde übergeben, die allerdings etwas mehr als ein Jahr später bei einem Bombenangriff einen Herzinfarkt erlitten hat. Und dann ist er tatsächlich bei der Mutter von Hans Koppi groß geworden und er hat dann später in der DDR gelebt. Er lebt auch heute noch, er ist jetzt weit über 80. Er ist Historiker geworden und er hat sehr viel zur Geschichte der sogenannten Roten Kapelle und auch natürlich zur Lebensgeschichte seiner Eltern geforscht und ist ein ganz wunderbarer Mann. Er war uns natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Partner für diesen Film, klar.
Ach toll, ihr habt mit ihm persönlich sprechen können. Und
ja, wir sind bis heute mit ihm in Kontakt. Er war natürlich für Leila Stieler beim Schreiben des Drehbuches eine der wichtigsten Informationsquellen. Er hat uns aber nicht nur sein Archiv, sondern ich würde mal sagen, vor allen Dingen sein Herz geöffnet. Ja, also und ich war auch später mit unserer Hauptdarstellerin Liv-Lisa Fries bei ihm und es war sehr rührend. Er hat dann so in einer Plastiktüte die wenigen Fotos gehabt von seinen Eltern, die wir schon kannten. Aber es war sehr rührend, wenn wir sie dann auf dem Tisch vor uns ausgebreitet hat wie so einen großen Schatz und wir haben sie uns gemeinsam angeschaut und ich habe ihn immer ganz fasziniert beobachtet, weil er so ein fragiler, hochgewachsener, ein bisschen verschmitzter, feiner Mann ist. So. Und ich dachte immer, ja, den hat Hilde gut hingekriegt. Das ist einfach ein guter Mensch und man konnte in ihm auch seine Mutter sehen. Und das war ganz wunderbar und hat mich sehr berührt. Und es war dann ganz schön, er hat den Film natürlich später gesehen, als er noch nicht ganz fertig geschnitten war. War ein sehr bewegender Moment, weil er natürlich mit einer Phase seines Lebens da konfrontiert gewesen ist, die er zwar erlebt hat, aber an die er sich natürlich nicht erinnern konnte. Er war 9 Monate alt, als seine Mutter hingerichtet worden ist. Und er hat sich sehr gefreut über den Film. Und das war bewegend. Er hat dann so die Faust in den Kinohimmel gereckt. Und es muss ein später Moment von Gerechtigkeit für ihn gewesen sein. Ja, also, und mir schossen da die Tränen in die Augen und vielen anderen, glaube ich, auch. Und denke, das sind so Momente, für die macht man Filme. Ja.
Toll. Ja, Wahnsinn, toll. Ja, das klingt unheimlich gut. Ich würde sagen, wir haben so viel erzählt. Wir verlinken wie immer alles in den Shownotes. Es gibt da schon mal den Trailer. Ihr könnt euch die Spielstätten anschauen. Ich glaube, er läuft in vielen Häusern, denn ich habe überall schon Plakate gesehen. Das ist ja auch nicht so üblich, ne? Die Litwassäule in Berlin zumindest sieht man ihn sehr präsent. Lieber Andreas, ich danke dir herzlich für das Gespräch, für die vielen intensiven Eindrücke, die Hintergründe und überhaupt danke, dass du mit uns so lange sprechen konntest.
Ich bedanke mich auch, lieber Alex.
Vielen herzlichen Dank.
Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.